hochverehrte Frau Großedner und ihr Mann dazu, meine hochverehrten Damen, meine sehr geschätzten Herren, man könnte fast sagen, eingestreute Herren. Es ist ganz anders als bei einer Bischofskonferenz. Haben Sie mich jetzt gut gesehen? Weil ich setze mich nieder, okay?
Eingeladen haben Sie mich zu einem sehr aktuellen Thema, oder wir haben ein sehr aktuelles vereinbart unter dem großen Dach Ihres Semesterthemas. Und das Thema heißt ganz einfach Religionen, Hoffnung in einer taumelnden Welt. Religionen, Hoffnung in einer taumelnden Welt. Ich beginne mit diesem Mann, den Sie hier sehen. Es ist Peter McCormick, ein Jesuit, in Amerika geboren. Und eingeladen war ich just am 24.02. des Jahres 2022 zu einer Online-Tagung mit der Universität in Lemberg. Sie sehen hier auch das Datum. Wir haben uns daran erinnert in den letzten Tagen, 24. Februar, mitten in der Nacht, der Einmarsch der russischen Truppen, also der Truppen der Russischen Föderation in das Nachbarland Ukraine von Belarus Richtung Kiew herunter. Peter McCormick hatte am Morgen des Tages noch seinen Vortrag begonnen. Die Tagung wurde dann wegen Luftalarm abgebrochen. Und Peter McCormick, der ist jetzt tätig am Institut International de Philosophie en Paris, also in einem sehr renommierten Philosophie-Institut. Er hat auch in diese Richtung bekannte Publikationen gemacht. Und ein Satz aus seinem Vortrag hat sich bei mir festgesetzt. Ich zitiere ihn, die Tagung war auf Englisch. We are living in a tumbling world. Wir leben in einer taumelnden Welt. A tumbling world. Und dieses Zitat hat ja Karriere gemacht jetzt in den Titel meines heutigen Vortrags bei Ihnen. Weil die Frage sich stellen wird, können die Religionen der Welt, und wie ich sie schätzen und kennengelernt habe vom letzten Mal schon, sind sie alle urkatholisch, nicht im Sinn von konfessionell, sondern universell, katholon, dem Ganzen entsprechend. Und so gesehen sind sie auch Vertreterinnen und Vertreter nicht nur der kleinen Ökumene mit den Protestanten, sondern der großen Ökumene, und jetzt sage ich nicht nur mit allen Religionen der Welt, den abrahamitischen vor allem, sondern wie Johannes der 23. uns empfohlen hat zu sagen und wie er das auch in seinen Enzykliken praktiziert hat, mit allen Menschen guten Willens. Können wir in diesem Netzwerk der Religionen und der Menschen guten Willens Hoffnung sein für eine taumelnde Welt? Das ist die Frage, mit der ich Sie heute Vormittag besingen werde. Peter McCormick sagte, we are living in a tumbling world. Mir ist zugefallen in den letzten Wochen, bei einer Autofahrt, ich höre das Radio, das Kulturjournal, ein Ausdruck oder eine Formulierung des deutschen Musik- Theaterregisseurs Roland Schwab. Er war gerade dabei, Tristan und Isolde in Bayreuth zu inszenieren. Eine grandiose Inszenierung dieser Wagner-Oper. Und da war im österreichischen Kulturjournal mit Susanne Lettenbauer zu dieser Inszenierung ein Interview mit Roland Schwab. Und in diesem Interview, das ich Ihnen nachher noch ein bisschen vorspielen werde, wenn die Technik funktioniert, sagt er, wir riechen geradezu die Apokalypse. Ein starker Satz eines Künstlers. Die Welt riecht nach Apokalypse. Ist schon klar, muss man Ihnen wahrscheinlich nicht groß und breit erklären, was mit Apokalypse gemeint ist. Ich habe wenigstens zu einer kleinen Meditation für Sie ein altes Bild aus dem 11. Jahrhundert herausgesucht. Sie merken, das beschäftigt natürlich die Christentumsgeschichte schon lange. Die Frage der Apokalypse geht ja auch nicht anders, weil das letzte Buch der Bibel damit sich sehr intensiv befasst. Das ist auch das Zitat, das ich da rausgeschnitten habe. Man sieht das, glaube ich, jetzt auch schon. Wir lesen das gar nicht, aber schauen Sie lieber das Bild an mit diesen vier apokalyptischen Reitern. So heißt ja auch das Bild von Beatus von Osma, in Beatus von Osma Kodex. Kodex, das sind alte Sammlungen von Texten, da steht dieses Bild drinnen. Man hat Buchmalereien gemacht damals, um das noch zu veranschaulichen, was die Bibel sagt. Und da sehen Sie diese Reiter, das erste auf einem weißen Pferd, dann ein rotes Pferd, ein schwarzes Pferd, ein fahles Pferd. Lesen Sie das noch einmal nach, das lohnt sich sicherlich in einer ruhigen, meditativen Stunde. Das ist ein Text zur Zeit. Wenn Sie Franz Schmidt genauso lieben wie ich, ist Ihnen bekannt, das Buch mit den sieben Siegeln, das ist eine grandiose Ausdeutung dieser Apokalypse. Und es ist unglaublich, wie er das komponiert, wenn diese Reiter losgelassen werden auf die Welt. Das rote Pferd, das den Krieg bringt, das schwarze Pferd, das den Hunger bringt, das fahle Pferd, das den Tod bringt. Also es ist apokalyptisch, was dort geschrieben steht. Und Roland Schwab sagt, die Welt riecht nach Apokalypse. Nun bleiben wir ein bisschen in der Forschung. Wie kann der McCormick denn sagen, we are living in a tumbling world? Das läuft heute in der Wissenschaft unter der Überschrift Mega-Challenges. Riesenherausforderungen. Mir ist dieser Tage auch ein weiteres Buch von Rubini in die Hand gefallen, die 10 Mega Threats of the World, ja, also die 10 großen Herausforderungen oder Bedrohungen der Welt. Wenn man das Buch liest, dann merkt man, dass die Welt nach Apokalypse riecht, weil er sagt, diese Herausforderungen sind noch dazu miteinander alles so verwoben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es gut ausgeht, ziemlich klein ist. Er sagt, das Ende ist eher eine Dystopie als eine Utopie, eine dunkle Vorhersage als eine gute Vorhersage. Roland Schwab, die Welt riecht nach Apokalypse, oder wie er gesagt hat, das finde ich noch viel direkter, wir riechen die Apokalypse. Die ist zum Riechen. Das Schöne an, wie wir dann hören werden bei Roland Schwab, ist, dass er dann einen Kontrapunkt zum Geruch der Apokalypse setzt. Tristan und Isolde. Die Erlösungsoper, ja, praktisch. Also er macht Hoffnung, er macht ein Escape, sagt er danach. Er flüchtet sogar heraus aus diesem Geruch der Apokalypse und entwirft, wie er sagt, einen Sehnsuchtsraum. Sie werden es dann besser verstehen, was er sagt. Ich denke, die Aufnahme ist aber ganz ordentlich. Was sind die Herausforderungen? Sie lassen sich, glaube ich, die Mega-Challenges schnell aufzählen. Das sind die Kriege in der Welt. Und wir denken natürlich an die Ukraine. Ich bin gerade am Burgtheater vorbeigefahren. We are with the Ukraine,
ja, klar.
Auch das Burgtheater. Aber Kriege nicht nur in der Ukraine, in Syrien, in Mali, in Jemen. Papst Franziskus schrieb in der absolut lesenswerten Enzyklika Fratelli Tutti über die universelle Geschwisterlichkeit. In der Nummer 25 schon wieder, was er auch so ständig wiederholt, dass derzeit ein Weltkrieg, ein dritter Weltkrieg auf Raten stattfindet. Er hat das auch schon einmal gesagt beim 100-Jahre-Jubiläum des Ende des Ersten Weltkriegs, wo er einen Militärfriedhof besucht hat, der Papst, und wieder die Weltöffentlichkeit aufgerüttelt hat und sagt, es gibt acht Krieg bedroht. Uns auch in Europa nach 70, 80 Jahren mehr oder minder Frieden, wenn wir vom Balkankrieg mal absehen, weil das noch nicht die Europäische Union ist und war, können wir sagen, wir hatten Frieden. Es gibt ganze Generationen, wir rechnen eine Generation 7 Jahre, die keinen Krieg kannten. Also wir, die 39er, ja, wir wissen, was das ist, der Krieg. Und viele von Ihnen haben Erinnerungen oder unmittelbare Erzählungen aus ihren eigenen Familien. Bilder, die ich noch immer habe. Ich habe gesehen, lebten in Niederbayern an der Grenze, wie der Ort Wegscheid am Ende des Krieges abgebrannt ist, mitten in der Nacht beschlossen von auf der einen Seite die SS, auf der anderen Seite die angreifenden Amerikaner. Es war Krieg. Ich sah die Panzer fahren. Ich erinnere mich an die russischen Soldaten, die dann vor dem Wirtshaus standen, wo wir eingemietet waren damals. SIPRI sagt, es sind noch nie so viele Rüstungsausgaben gemacht worden in der Welt wie, und halten Sie fest, 2021. Wie werden die Zahlen jetzt aussehen? Waffenlieferungen, Waffenproduktion, sagt Papst Franziskus in Fratelli Tutti, tötet die Armen. Auch ein Satz, der uns sehr nachdenklich macht. In einer ratlosen Situation, weil geht Friede jetzt ohne Waffen in der Ukraine? Das ist eine Frage, die heftig diskutiert wird. Sie verfolgen vielleicht auch, was in Deutschland sich abspielt vor dem Brandenburger Tor. Eine erleuchtete Alice Schwarzer, ja. Eine Wagenknecht, aber auch andere, die ernsthaft aus der Mitte der Gesellschaft sagen, wie wird das weitergehen? Stehen wir nicht tatsächlich, wie auch Gutierrez mahnt, am Rande eines atomaren Gaus? Und zwar nicht nur, weil Bomben, Atombomben eingesetzt werden, sondern weil Atomanlagen zerstört werden, wie in Tschernobyl und anderswo. Sie kriegen ja das alles mit, wenn Sie Nachrichten hören, in Saporischschja und anderswo. Das Zweite, was uns natürlich sehr zu schaffen macht in der Welt, ist der Klimanotstand. Ich habe mich entschieden, dieses Wort zu wählen, nicht Klimakrise, nichts dergleichen. Es ist ein Notstand des Weltklimas. Jeden Tag kriegen Sie wieder Frankreich jetzt Winterdürre. Es ist unglaublich. Man hat kein Wasser mehr in diesem reichen Land. Nicht ausreichend. Man muss es einsparen. Man darf keine Autos mehr waschen. Die Menschen spüren das. Es ist Notstand der Natur. Sie schreit die Natur selber. Und wir merken das hoffentlich langsam. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, nein, nein, der Klimawandel, das hat es immer schon gegeben und das wird weitergehen und das werden wir schon schaffen. Dass wir es schaffen, das hoffen wir ja. Aber vergessen Sie nicht, auch der Krieg, der jetzt stattfindet, ist eine schwere Belastung des Weltklimas. Und das muss man dazu sagen, dass es nicht nur Tote gibt, die Menschen sind, sondern es gibt eine Verwundung der Natur durch diesen fürchterlichen und unsinnigen und sinnlosen Krieg, wie man sagen muss. Und das Dritte, was ja auch damit zusammenhängt, und wo Sie sehen, dass Europa ständig ringt darum, das ist die Migration. Und es gehört zum kleinen Einmaleins-Gebilde der Katholikinnen und Katholiken, dass sie aus dem Stand sagen können, was die drei Mega-Ursachen der Migration sind. Das sind eben Kriege, das werden immer mehr Naturkatastrophen sein. Und, wie sollen wir das sagen, das ist die Armut des Südens. Wir hatten mal einen Student aus Nigeria, wo er gerade gewählt wurde, und wo es wieder turbulent hergehen wird, wahrscheinlich bei der Anerkennung des Wahlergebnisses und so. Mir hat ein Student, als ich gesagt habe, da kommen so viele Wirtschaftsflüchtlinge. Dann sagt mir der Doktorand, also Professor, das ist ein schlechtes Wort. Mir ist dann eingefallen, ja, wahrscheinlich hat er recht, Boris Becker war ein Wirtschaftsflüchtling. Das verstehe ich, dass man mit dem Geld in die Briefkastenfirmen dann flüchtet, mit dem Geld, das wir hier dringend brauchen würden für den Sozialstaat, das wird dann ausgelagert in Briefkastenfirmen, auch aus Österreich, Gott sei es geklappt. Und wir haben alle Hände voll zu tun, das zu unterbinden, weil das auch eine Form von Kriminalität ist. Das ist Steuerbetrug, schlicht und einfach. Ich weiß nicht, ob Sie so klar die katholische Soziallehre lesen, dass das nicht geht, rein moraltheologisch und sozialethisch. Dann frage ich, wie soll ich das sonst sagen? Dann sagt mir der Student, mein Bruder, der hat eine Familie mit 10 Kindern. Aber wie das in Afrika so üblich ist, der ist auch verantwortlich für seine Eltern, für den ganzen Clan. Und jetzt hat er keine Arbeit. Er sagt, deswegen allein flüchtet er noch nicht. Oder schickt einen der Familie auf die Flucht, einen Jüngeren, der dann bei uns arbeitet und Geld zurückschickt. Beachten Sie, die stärkste Entwicklungszusammenarbeit, die wir ja budgetmäßig kaum leisten in genügendem Ausmaße, das sind die Geflohenen, die hier arbeiten können und die das Geld zurückschicken. Das ist der stärkste Rückfluss von Kapital in diese armen Regionen. Also sagt mir der Student, der Doktorand, war schon ein ordinierter Priester aus Nigeria, aus dem Ibo-Land, wo ja sehr viele Katholiken herkommen. Sie kennen diese Zweiteilung, Norden muslimisch, unten katholisch und dort sind die Ibos. Und dann sagt er, mein Bruder wird erst dann einen Jungen auf die Flucht schicken, wenn er weiß, dass er in den nächsten 10 Jahren keine Arbeit findet, wenn er, wörtlich, keine Hoffnung hat, dass er Arbeit findet. Und er riet mir zu sagen, nenn uns bitte Hoffnungsflüchtlinge. Das ist ein gutes Wort. Sie haben die Hoffnung, dass sie leben können. Und Papst Franziskus, wieder Fratelli Tutti, wieder werbe ich darum, dass sie das kaufen und leben. Es ist ja so leicht erhältlich, mit wenigen Euro haben sie es auf der Deutschen Bischofskonferenz bestellt. Dann sagt Papst Franziskus, der Mensch hat ein Recht, in seiner Heimat menschenwürdig zu leben. Aber wenn das nicht geht, hat er ein Recht, woanders hinzugehen, um leben zu können. Verstehen Sie den Unterschied zu unserer Migrationspolitik? Natürlich brauchen wir eine legale Migration. Das ist keine Frage. Wir wollen keine Schlepper, wir wollen keine Menschen wie dieser Tage wieder, die in Massen ertrinken im Mittelmeer. Das ist unmenschlich, diese Art der Migration. Aber warum haben wir keine Korridore? Warum unterstützt, wie die selbst die italienische Regierung vorher, ich weiß nicht, ob das jetzt noch passiert und möglich wäre, dass man San Egidio vom Staat erlaubt hat, 1000 Flüchtlinge aufzunehmen, formal, die mit dem Flieger kommen, schon mit einem Visum, und sich San Egidio, die Basisgemeinde, rund um die Uhr um Arbeit und Wohnen für diese Menschen besorgt zeigt und schaut, dass sie durchkommen. Das wären humanitäre Korridore. Ich merke wenig davon, dass wir in Europa die Courage haben, auf diese Art und Weise zu handeln. Es werden unter uns Fachleute sitzen, die beim letzten Mega-Challenge, das ich nur nennen will, sich besser auskennen als ich. Das ist ein wirtschaftliches Thema, eine neue soziale Frage, die wie vor 150 Jahren durch die Erfindung der Dampfmaschine eine neue soziale Frage aufgekommen ist, die Karl Marx dann bewogen hat, das Kapital oder das Kommunistische Manifest zunächst zu schreiben und dann das Kapital als Analyse. Jetzt haben wir nicht die Industrialisierung, aber die Informatisierung. Und meine Fachleute sagen, mit denen ich da im Dialog bin, auch das wird die Gesellschaft noch einmal in vielen Bereichen des Arbeitens umwandeln, weil viele Arbeitsplätze der Roboterisierung zu Opfer fallen werden. Erfreulich kann man sagen, weil eine Lackiererei von Autos ist mit einem Roboter viel gesünder, als wenn das die Arbeiter machen. Das ist okay, aber sie verlieren ihren Job. Und sie müssen umlernen, und das betrifft Familien. Lesen Sie mit bei BASF, 6.000 in Deutschland, dann dort eine Firma, wieder Tausende und so. Also wir haben einen massiven Druck des Umbaus der Wirtschaft, und das wird wahrscheinlich mehrere Jahre dauern. Was machen wir in dieser Zeit? Und ich denke, ich springe kurz raus, weil ich da etwas umgestellt habe. Ich denke, wir kapieren, dass wir in einer taumelnden Welt leben, und ich möchte Ihnen jetzt noch dieses volle, das war meine Einleitung jetzt gewesen, dieses volle Zitat von Roland Schwab vorspielen. Ich hoffe, Sie können es auch hören bei diesem kleinen Lautsprecher.
Unsere besondere Zeitsituation hat mich bestätigt in meinem Wollen, eine Schönheit zu schaffen, einen Eskapismus zuzulassen. Wir riechen gerade die Apokalypse. Und das möchte ich nicht doppeln auf der Bühne. Ich möchte wirklich wieder einen ganz großen Sehnsuchtsraum schaffen. Ist das altmodisch Sehnsucht? Ich finde, es ist zeitlos. In dieser Zeit, in dieser sehr bedrohlichen Zeit, sollen Sehnsüchte wieder Raum bekommen. Wenn Tristan Inszenierung die exzessiven Sehnsüchte nicht zulässt oder nicht thematisiert, ist am Kern vorbei. Ganz großes Anliegen von mir, richtig die Musik abheben zu lassen. Ich komme sehr aus der Musik heraus. Tristan steht singulär im Oeuvre von Richard Wagner. Das ist die Musik der Transzendenz.
Das ist jetzt unsere Frage, die wir im zweiten Teil weiterverfolgen werden, Transzendenz. Ich steige damit noch mit einem Zitat von der Würzburger Synode. Sie beten auch für den synodalen Weg jetzt in Deutschland, der hoffentlich vernünftig läuft. Sie lesen hoffentlich meinen Blog dazu, regelmäßig, ja, weil der Nunzius hat der Vorsitzende mir zurückgeschrieben, als er den Blog gelesen hatte, der Bischof Betzing von der Deutschen Bischofskonferenz, die tagen gerade im Bett in Dresden, und da hat er geschrieben, es ist eine unerträgliche unterirdische Argumentation, die der Nunzius da den Bischöfen vorgelegt hat. Lesen Sie das einmal, das können Sie alles finden auf meinem Blog. Wenn Sie, schreiben, www.zulehnerwordpress.com, ja, das ist lesenswert, und dann sind Sie da immer abgedatet, was läuft. Und diese Synode Würzburg 1975 hat geschrieben, die Welt braucht keine Verdoppelung ihrer Hoffnungslosigkeit durch Religion. Sie braucht und sucht das Gegengewicht, die Sprengkraft gelebter Hoffnung. Und wir haben eine Welt, der die Hoffnungsressourcen ausgeht, die Frage an uns, wie wir hier versammelt sind, sind wir eine Ressource belastbarer Hoffnung für diese Welt? Das ist doch eine gute Frage, finde ich. Auch in unserem eigenen Interesse und im Interesse der Welt. Ich rate auch immer dazu, hören Sie auf, sich mit den innerkirchlichen Fragen zu beschäftigen. Die hätten wir längst erledigen sollen, damit wir Zeit haben für die Fragen der Welt. Das hat mich schon ein bisschen irritiert, dass in Prag man sich mit innerkirchlichen Fragen beschäftigt hat, die alle legitim sind. Und in der gleichen Zeit hat Europa im Parlament diskutiert, den Frieden in der Ukraine, die Migration, den Klimanotstand, den Green Deal in Europa. Sehen Sie, wir beschäftigen uns mit uns und die Welt taumelt. Das ist mein Albtraum ein bisschen, dass es eine Kirchenimplosion gibt, die vielleicht so ausgeht, dass wir saniert sind am Ende und die Welt untergegangen. Wollen wir das? Also das ist nicht mein Wunsch, und deswegen sage ich, mit der Synode von 1975 können wir als Religion so etwas bringen wie eine Sprengkraft der Hoffnung. Ich möchte Sie jetzt vertraut machen, und da brauchen Sie dann meine Homepage, um ihn ganz lesen zu können. Normalerweise habe ich vergessen, Ihnen das zu schicken zum Kopieren, aber jetzt geht es heute ums Kapieren und nicht ums Kopieren. Und da können Sie in meiner Homepage www.zulehnerwordpress.com ganz einfach unter den Projekten finden Sie diesen Aufruf, den ich Ihnen jetzt bekannt machen möchte, weil der stellt sich genau dieser Frage. Und zwar im Anschluss an dieses Zitat von Peter McCormick, "We are living in a tumbling world." Ich sage Ihnen gleich, wer den Aufruf gestartet hat, wer ihn bisher unterschrieben hat und was die Hauptbotschaften sind. Ausgelesen, aber nicht vollständig gelesen. Wir haben den Aufruf in 10 Sprachen. Sie sehen hier auch natürlich Russisch, Ukrainisch, das ist sehr klar. Ja. Wir haben auch... Kein Bild? Ja, das ist schlecht. Ja, okay.
Hat uns verlassen, das ist unverschämt.
Ja, 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 ich habe das jetzt hergestellt. Er will uns nicht. Ich rate Ihnen, schenken Sie sich 5 Minuten als Pause, ich mache einen anderen Anschluss. Ja. Er sagt so, die Verbindung ist hergestellt, jetzt haben wir sowas. Geht wieder. Naja, warum nicht gleich? Normalerweise liegt sie in der Kirche immer an der Leitung. Aber jetzt haben wir keine und es funktioniert auch nicht. Also hier der internationale Aufruf, Sie sehen ihn wieder in 10 Sprachen, Russisch, Ukrainisch, aber auch, weil das eines der Quellkrisengebiete der Welt heute ist, Palästina und Israel. Also auf Arabisch, auf Israelisch, ja. Also einen internationalen Aufruf, hier haben Sie auch die Homepage dann. Und das sind die 3 Initiatoren. Der Thomas Hallig, also mich kennen Sie ja, der Thomas Hallig, den kennen Sie aber in der Zwischenzeit hoffentlich auch, der Nachmittag des Christentums. Wenn Sie ihn persönlich treffen wollen, fahren Sie am 10.2. nach St. Pölten in das Hippolythaus. Dort hält er einen Vortrag. Senioren haben immer Zeit, ich fahre vielleicht auch hin. Ja, wir sind gute Freunde. 10. Ich glaube 10.2. Google Sie das noch. Jetzt. Ach, 10.3. Ja. Ah ja. Mein Gott, so bin ich schon in die Zeit zurückgefallen. Ja. Also 10.3. kann das nur sein. Die Annette Schavan kennen viele auch. Das war die Bildungsministerin früher. Unter Merkel war dann Botschafterin im Vatikan. Also kennen sich sehr gut aus und ich. Wir haben diesen Aufruf veröffentlicht, als der Papst nach Kasachstan zum Treffen der Religionsführer geflogen war. Und wir haben das rechtzeitig hingekriegt, über den Pater Spadaro hat der Papst dann eine italienische Übersetzung des Aufrufs bekommen. Wenn man jetzt schaut, was im Aufruf selber drinnen, was im Protokoll der Kasachstaner Versammlung drinnen steht, dann sehen Sie, dass wir gut gearbeitet haben, weil das fast 1:1 dann übernommen worden ist. Das sind jetzt prominente Erstunterzeichnende und nach wie vor kommen noch ein paar dazu, die wir persönlich ansprechen. Und Sie sehen hier, obwohl wir das Initiativteam katholisch sind, ist das, was dahinter steht, die Erstunterzeichneten international und von sehr verschiedenen Religionen und sehr verschiedenen Richtungen. Also hier zum Beispiel die Asa Karam, das ist die Generalsekretärin Religions for Peace in New York, ist eine Ägypterin, eine geborene Muslima. Oder wir haben den Maram Stern, das ist der Vice President of the World Jewish Congress, der in Brüssel und in New York arbeitet. Wir haben Leute wie den Walter Kasper, den Sie wahrscheinlich kennen, von Rat der Einheit der Christen, früher jetzt Kurt Koch. Wir haben natürlich auch Politiker dabei, die Hanna Sukotska, die ehemalige Premierministerin in Polen, die jetzt in Posen lebt. Der Wolfgang Schüssel, brauchen wir Ihnen nicht vorzustellen, Sängerknabe hier in Schottenstich gewesen, mit mir zusammen 7 Jahre, es war eine lustige Zeit. Albert Meloni oder Markus Poschner, kennen Sie sicher auch vom Chefdirigent des Bruckner-Orchesters, also wir haben auch die verschiedensten Bereiche dabei. Nun, der Aufruf beginnt, wenn Sie ihn anschauen, mit dem, was ich Ihnen schon vorher erzählt habe, der erste Punkt. Was sind die großen Herausforderungen? Die werden aufgezählt im Aufruf im ersten Teil. Und dann kommt gleich der zweite Punkt, dass diese Erfahrungen die Menschen verunsichern und Ängste auslösen. Ich lese Ihnen einfach aus dem Text heraus. Viele Menschen spüren diese bedrohlichen Entwicklungen immer mehr in ihrem Alltagsleben. Und dann werden Beispiele genannt, was zu erleben ist. Die In Europa brennen Wälder, Flüsse haben noch nie dagewesenes Niedrigwasser. Andernorts kommt es zu Überschwemmungen, weil Mais und Weizen aus der Ukraine nicht unbehindert verschifft werden können. Wird der Hunger in vielen Teilen der Welt verschärft. Weltweit steigen die Energiepreise, die Lebenskosten werden selbst in reichen Ländern für die Schwächeren unerschwinglich. Und nun der klare Satz, solche Erfahrungen verunsichern die Menschen, die Bevölkerungen, ja? Auch uns, nehme ich an. Sie machen Angst. Angst aber entsolidarisiert, schafft eine Atmosphäre wachsender Rivalität. Das Thema Angst ist ein Megathema in der interdisziplinären Forschung. Wer von Ihnen Raul Kneute kennt, den ehemaligen Ministerialrat, mit ihm zusammen habe ich jetzt schon 4 Semester hindurch im Studium Generale der Universität unterrichtet, immer zu diesem Modul. Angst in unserer Gesellschaft interdisziplinär angeschaut, nach den Ursachen, wie kann man die Angst verstehen, wie kann man die in der Angst bestehen, ja? Weil wir sie ja nicht loswerden wollen. Wir haben einen Fachmann unter uns sitzen, einen Philosophen, der uns erklären kann, dass das Gegenstück zur Angst nicht die Sicherheit ist, was die Politiker versprechen, sondern nur das Vertrauen ist. Bis zum Gottvertrauen, in die letzte Wurzel des Vertrauens hinein. Wären wir schon wieder bei unserem Thema, sind Religionen Hoffnung für die taumelnde Welt. Einige Populisten, politische und religiöse Fundamentalisten, nutzen Angst, Lügen und Gier, um die Kluft zwischen Nationen, Kulturen und Religionen zu vergrößern, Hass und Gewalt zu schüren, Nationalismus, nationalen Egoismus und Fremdenfeindlichkeit zu verbreiten. Statt eine Politik des Vertrauens zu machen, machen manche eine Politik mit der Angst. Auch das ist ein gutes Bildwort, Politik mit der Angst. Da gibt es drüben von unserer Universität Ruth Wodak, die hat genau darüber geschrieben. Sie hat alle populistischen Parteiprogramme und Texte der europäischen Rechtsparteien analysiert und kommt zu dem Ergebnis, Überschrift, sie machen Politik mit der Angst. Das heißt, je mehr Angst die Leute haben, umso mehr wählen sie, weil sie in der Angst den Leuten einfache Lösungen für komplizierte Probleme liefern. Haben Sie den Satz? Dann haben Sie verstanden, was ein Kickel macht. Ich darf den nennen, ich respektiere ihn, aber er ist ein fataler Politiker für das Land. Er ist kein Glück. Wenn Sie ihn wählen, machen Sie das, aber denken Sie nächstes Mal vorher nach. Ja, ich weiß schon, dass unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch immer Fans sitzen. Ich kann das nicht verhindern, aber gutheißen tue ich es wirklich nicht, weil ich aus dem Hintergrund her weiß, dass es nicht die Lösung ist, sondern nur das Problem verschärft. Ich sage das jetzt zur Politik, weil ich im nächsten Teil das über die Religion sagen werde. Dass die Religionen nicht, oft nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems sind. Das ist ein Kern auch unseres Aufrufes. Aber zunächst einmal diese Verunsicherung in der Bevölkerung. Und dann sagen wir, in dieser Situation, natürlich halten wir alle gemeinsam Ausschau nach Kräften, die helfen, in der Angst zu bestehen und couragiert die Herausforderungen anzunehmen. Allein Vertrauen ermutigt dazu, Hoffnung zu finden und tätig zu werden. Je bedrängender die Weltlage ist, umso mehr Hoffnung braucht sie, die Welt. Das ist ein starker Satz in unserem Aufruf. Je bedrängender die Weltlage ist, umso mehr Hoffnung braucht die Welt. Nur aus ihr heraus verlieren die Verantwortlichen und die Bevölkerungen nicht die Zuversicht, dass sich die großen Herausforderungen noch meistern lassen. Jetzt wäre schon meine Frage, was könnten Aufgaben von uns Christen sein und der Kirchen? Wir könnten Vertrauen fördern, Gottvertrauen vor allem. Monika Renz sagt, Vertrauen sitzt ganz tief, kommt aus der Quelle, aus der wir selber kommen, ja, dem Paradies, der paradiesischen Nähe zu Gott. Ja. Von dort her bringen wir mit dem Selbst das Vertrauen mit und das lagert am Grund unserer Seele und wird dann später überlagert durch eine Urangst, nennen Sie das. Und wir würden theologisch heute sagen, mein Vorschlag, das ist genau das, was ich nie verstanden habe, was es denn wirklich ist, die Erbschuld. Weil Trevermann uns dann lehrt, dass die Angst, die da am Grunde der Seele jedes Menschen lauert, böse macht. Ja? Also der Mensch ist nicht sozusagen von Haus aus böse, aber die Angst macht ihn böse. Das ist dämonisch. Man müsste ja jetzt fragen, welche Angst hat zum Beispiel Putin? Ja? Angst, dass er nicht groß ist. Angst, dass Russland gedemütigt ist. Es gibt ja auch solche Ängste, ja? Psychische Ängste, die dann zu solch einem Handeln sagt, wir brauchen eine Ruskimir. Sein Ideologe im Hintergrund sagt, die Ruskimir reicht dann von Lissabon bis Vladivostok. Möchte ich eigentlich nicht. Verstehen Sie, warum wir sagen, in der Ukraine kämpfen wir heute auch um unsere Freiheit. Das muss man sagen dazu, weil die Ideologen hinter Putin sagen, wir wollen kein freies Europa. Wir wollen ein Europa, wo sie sagen, in diesem metaphysischen Kampf, und Kyrill unterstützt das ja auch, wir wollen Europa des Guten. Und dann sagen sie, das ist die Ruskimir. Kennen Sie das russische Wort? Das ist nämlich frappant eigentlich. Meine russischen Doktoranden erklären mir das immer, dass Mir immer Welt und Frieden zugleich heißt. Wären sie das nur, die Ruskimir, eine Welt des Friedens? Und dann sagt mir eine Doktorandin aus Moskau, wenn ich ein T-Shirt anziehe, wo Peace draufsteht, sitze ich 15 Jahre. Das ist Ruskimir zurzeit. Und das ist Diktatur nach innen und Krieg nach außen. Es erinnert zu sehr, lesen Sie meinen Blog, ab morgen ist er freigeschalten, von einem jüdischen Rabbi aus London, der ein Treffen macht mit anderen Religionen, im Babi Yar, in dieser Schlucht in der Ukraine, wo Hitler über 20.000 Menschen in einer Nacht hin erschießen ließ. Ja? Muss man auch wissen, dass das alles passiert ist. Wenn man dran denkt, wie jetzt Putin gegen die Nazis in der Ukraine kämpft und man genau weiß, dass dort die Nazis so viele Opfer hinterlassen haben. Das ist zynisch in der Geschichte. Aber ich höre schon wieder auf, Sie merken, dass ich da ein bisschen aufgeregt werden kann, wenn es um diese Lügereien geht und diese Umdeutung der Weltgeschichte und diese Verlogenheit, weil im Grunde genommen macht der Putin genau dasselbe, was der Hitler 1930 gemacht hat. Und der Westen ist Gott sei Dank nicht in Gefahr, wie Chamberlain damals zu sagen, ach, gebt dem Hitler die Tschechoslowakei. Er hört dann eh auf. Na? Gebt ihm die Krim, haben wir gesagt. Er hört dann eh auf. Und das hat alles nicht sich bewahrheitet. Ich denke, man muss realistisch sein in diesen Tagen. Wir kommen vielleicht noch ein bisschen drauf. Also Vertrauen fördern, in der Angst zu bestehen. Und was ich auch sehr wichtig fände, die Religion sollte sich, die katholische Kirche, auch synodalisieren, um die gefährdete Demokratie zu unterstützen. Das wäre ein Job. Wir sollten uns nicht nur demokratisieren, sondern wir sollten synodal werden, um die Demokratie zu stärken. Würde, Gleichheit, das gehört alles zur Synodalisierung der Kirche. Freiheit, Religionsfreiheit, gehört alles zur Synodalisierung. Also wenn die Kirche ist, was sie zu sein hat, synodal, dann wäre sie ein richtiges Himmelsgeschenk für gefährdete illiberale Demokratien, auch in Ungarn, auch in Polen. Weil dann werden wir wirklich, haben Sie das Wort Himmelsgeschenk? Ich liebe das sehr. Weil unser Job ist ja, dass der Himmel auf die Erde kommt und nicht wir in den Himmel. Das schafft Gott auch manchmal ohne uns. Hoffentlich. Also jetzt die Frage, zweiter Teil unseres vormittaglich vergnüglichen Happenings. Sie schauen alle so ernst. Ja, es ist auch ernst. Aber ich möchte Sie auf die Seite der Hoffnung hinübersingen, aber da gibt es so ein Zwischenkapitel noch. Sind Religionen eine Quelle der Hoffnung in der taumelnden Welt? Sie sehen das Demütige eine, ja? Verstehen Sie? Weil ich sage, wenn wir das nicht sagen, vergessen wir, dass der Geist Gottes auch in anderen Teilen der Menschheit und Religionen und Menschen guten Willens, ich sage ja sogar bei den Atheisten, wenn sie Menschen guten Willens sind, wie der Alfred Grosser, der ein tolles Buch geschrieben hat über die Christen und sagt, ja, sie sind schon gut, die Christen. Aber im Grunde können wir das auch, menschlich zu sein. Die guten Atheisten. Alfred Grosser, haben Sie schon einmal gehört? Wenn Sie einen intelligenten Atheisten lesen wollen, lesen Sie das Buch von Alfred Grosser. Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht auswendig, aber das finden Sie sofort, wenn Sie Alfred Grosser und Atheismus angeben. Sind die Religionsgemeinschaften eine Quelle der Hoffnung? Und hier sehen Sie die These auch des Aufrufs. Religionsgemeinschaften sind ein Teil des, sind zu oft ein Teil des Problems statt der Lösung. Und deswegen würden sie tiefe Erneuerung brauchen, in welcher Hinsicht. Und das wird jetzt hier beschrieben, dass wir uns dessen bewusst sind. Und es werden dann drei große Beispiele genannt. Schauen Sie sich die drei nur kursorisch an. Weil ich glaube, ich frage allen nachdem, da sind Sie sehr gut aus Ihren reichen Diskussionen an Stammtischen und unter intelligenten Diskussionen manchmal auch, ja, schon gut informiert. Das erste ist, auch das Christentum in Europa war Teil des Problems. Und meine Analyse mit Peter Berger, der verstorben ist leider schon, war immer der 30-jährige Krieg zwischen den neuen Konfessionen hat Gott vor die Gewalt gespannt und daher Gott nicht in Kredit, sondern in Misskredit gebracht. Geht die Formulierung für Sie? Weil Aufgabe der Konfessionen wäre, Gott in Kredit zu bringen, dass man ihm glauben kann. Glauben heißt aber auch, auf ihn setzen kann, das Leben. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben Gott in einen fürchterlichen Ruf gebracht. Die Kirchen, so sagt der Friedensschluss von Osnabrück, haben Blut an den Händen, schreiben die Friedensmächte damals in Osnabrück und Münster. Man muss sich das vorstellen, dass 70% der europäischen Bevölkerungen durch diesen Krieg umgekommen sind. Noch in Verbindung mit Pest damals, das war die Pandemie der damaligen Zeit, ohne SARS-Impfung. Das bringt Gott in Misskredit. Und wir sagen, dann haben eben die Aufklärer wie der Voltaire gesagt, geht's nicht ohne die Kirchen. Also die Religion könnte dann Frieden, Landfrieden hat man gesagt, bringen. Aber dann haben die französischen Atheisten gesagt, geht nicht überhaupt ohne Gott besser zu in der Welt. Haben Sie das diskutiert? Das ist eine wichtige Frage der Geschichte Europas. Ist die Welt nicht besser ohne Gott, der immer missbraucht wurde, um Gewalt zu rechtfertigen? Das machte auch Hitler. Auf den Koppeln der SS stand, Gott ist mit uns. Auch in Babi Yar. Und lesen Sie den Beitrag, der morgen auf meinem Blog stehen wird, von diesem jüdischen Rabbiner, der dann zu Kyrill, zu dem komme ich jetzt dann gleich da unten als drittes Beispiel, sagt, ist vielleicht Gott jetzt einer, der eingezogen wurde von Putin und mit ihm gegen die Ukrainer kämpfen muss? Da sehen Sie die Frage, das ist jüdische Theologie, sehr genau gestellt. Ich habe den Beitrag im Guardian so sehr geschätzt, dass ich ihn übersetzt habe und reinstelle, weil ich denke, der macht nachdenklich. Wie kann man von einem Gott noch reden angesichts dieses Leidens der Menschen? Wie kann man das? Sehen Sie die Frage? Oder wie Metz gesagt hat, wie kann man von Gott nach Auschwitz noch reden? Kann man das? Natürlich kann man dann die Geschichte aus dem Auschwitz-Ghetto erzählen, dass die Oberrabbiner und die Rabbiner da über Gott zu Gericht gesessen sind und dann saßen sie so im Kreis und dann fangen sie an, das Urteil zu sprechen und jeder Rabbi sagt, Gott, du bist schuldig, Gott, du bist schuldig, Gott, du bist schuldig. Und ganz am Schluss kommt der Oberrabbiner und sagt, Gott, du bist schuldig, also lasst uns anbeten. Das ist jüdische Theologie. Das ist das Buch Hiob. Lesen Sie das wunderbare Buch von Ludger Schwinhorst-Schönberger, emeritierter Alttestamentler bei uns. Sie kennen ihn wahrscheinlich. Eines seiner schönsten Bücher. Ich verstehe das auch, weil ich hatte seine Frau, die 43-jährig an Gehirntumor gestorben ist, in meiner Passauer Zeit noch sehr schätzen und lieben gelernt. Eine tolle Frau, aber ist ihm gestohlen worden von diesem Gott. Und dann muss er Hiob schreiben. Er schreibt über seine eigene Geschichte. Weil er die Frage natürlich hatte, warum dieses Leid in meiner Lebensgeschichte. Viele irritiert mit Recht sagen wir im Aufruf, die Allianz zwischen den kriegsführenden russischen Politikern und den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Meine Russen tun sich sehr schwer, das zu verstehen und zu erklären. Sie sind natürlich alle Nationalisten, ja, leider. Ja. kann ich auch nicht verhindern, obwohl sie bei uns in Wien ein bisschen Katholizismus studiert haben und ein wenig Weite gelernt haben. Aber dann sind sie halt doch Opfer auch der Propaganda. Mir hat einer der Studenten gesagt, hast du nicht gemerkt, wie viele Kinder da im Donbass missbraucht werden von den Ukrainern? So redete er, sage ich, das musst du mir jetzt aber mal belegen. Also sie sind Opfer der Propaganda, natürlich, aber wie? Und trotzdem haben wir sie aufgefordert, jetzt einen Beitrag in der Linzer Theologischen Fatalschrift zu schreiben. Wir haben gleichzeitig jemanden gebeten, aus der Ukraine auch dasselbe zu schreiben, über eine Theologie des Friedens. Und wir sind sehr gespannt, wie die beiden Seiten darüber schreiben, was das Evangelium über den Frieden sagt. Sie sehen in der Mittelzeile drinnen noch den Islam. Ich habe viele Freundinnen und Freunde im Islam, auch in Österreich. Wir sind eng vernetzt. Studieren Sie auch ein bisschen den Koran, es lohnt sich. Ich habe mal mit dem Luxus geleistet, habe ein Programm, wo man Wörterbücher machen kann aus einem Text. Das Wort Krieg kommt 12-mal vor. Machen Sie dasselbe mit dem Alten Testament und das gewinnt. Aber mit Sicherheit. Ich sage das nur dazu, weil wir dann immer sagen, das Christentum ist friedliebend und das, der Islam ist kriegsliebend. Ja, stimmt so einfach nicht. Sondern es gibt die Gefährdung zur Verbindung von Gott und Gewalt in jeder Religion. Das ist die These unseres Aufrufes. Und das muss man wahrnehmen. Astman, ein berühmter Forscher, hat dann den Verdacht geäußert, dass jede monotheistische Religion von Haus aus gewalttätig sein muss, weil sie die Wahrheit hat, ja? Und ein Recht sich herausnimmt, gegen die anderen, die die Wahrheit nicht haben, aggressiv vorzugehen mit Gewalt. Haben wir ja gemacht. Scheiterhaufen, Verbrennungen, Vertreibungen. Sehen Sie, haben wir alles im Namen der Wahrheit und des Namen Gottes gemacht. Ich möchte Ihnen ein bisschen sozusagen den guten Ruf des Christentums relativieren. Der Islam macht heute mit seinem Terror das, was wir vor 500 Jahren in Europa selber gemacht haben. Natürlich haben auch sie blutige Hände. Es rechtfertigt nicht den Terror. Es ist ein Verrat an ihrer eigenen Religion, sagen auch die Mystiker im Islam. Und lesen Sie die Mystiker. Die Teresa von Avila war befreundet mit ihnen. Johannes von Kreuz war befreundet mit ihnen. In dem Lied Die Flamme der Liebe, randvoll mit Bildern der sufistischen Gläubigkeit damals in Südspanien. Das lohnt sich, das zu lesen. Das ist auch vertont worden. Eines der ganz berühmten Texte der Weltliteratur. Das ist Zusammenhalt der Mystiker, die Teresa von Avila mit den Mystikern damals von der islamischen Weltreligion. Ja. Ich gebe gerne zu, die Mystiker hatten wie die Propheten im Islam kein gutes Schicksal. Weil das auch nicht erwünscht war, dass ihnen jemand ins Gewissen redet dort. Aber das waren die Mystiker im Islam. Haben Sie das? Und wir sagen natürlich, wenn das stimmt, dass wir als Religionen immer in Versuchung sind, Gott mit Gewalt zu verbinden. Bis auf den heutigen Tag, vor unseren Augen, in Moskau jetzt, ja, mit Kyrill. Haben Sie Reden von denen gelesen? Wieder auf meinem Blog habe ich einmal eine abgedruckt, ohne Kommentar, weil das für sich selber spricht. Er ist, sagt Papst Franziskus in seiner schnodrigen Art manchmal, er soll aufhören, Ministrant des Putin zu sein. Aber er war dann auch im Eucharistischen Kongress in Budapest. Haben Sie das mitgekriegt, dass er sich am Rande mit den Bischöfen dort getroffen hat? Und dann sagt er, lest bitte lieber das Evangelium und nicht nur die Regierungserklärung von Viktor Orban. Sagt der Papst den ungarischen Bischöfen. Ich verstehe das, weil die ungarischen Bischöfe jetzt viel Geld bekommen. Und die Versuchung, dass einem der Reichtum wichtiger ist als das Reich Gottes, ist brutal für das Evangelium und dessen Vertreter. Sehen Sie die harsche Kritik
eines Papstes an seinen eigenen Bischöfen in Ungarn. Versteht das gut? Es muss den Papst fürchterlich aufregen, was er da erlebt. Was sollten die Religionen sich aus ihrer eigenen Tiefe erneuern? Sie sollten eine Kultur der gegenseitigen Anerkennung und des Respekts haben, untereinander. Hans Günther, ehre ich, der hat gesagt, die Einheit der Religionen ist notwendig für den Frieden in der Welt. Eine gute Aussage im Weltethos. Die Überwindung des kollektiven Narzissmus, das ist eine Formulierung von Thomas Halleck. Ich hätte dann geschrieben hier die Warnung vor der Kircheninklusion, der dauernden Selbstbeschäftigung einer Kirche, die natürlich im Umbau ist, weil die konstantinische Ära zu Ende ist. Aber wir sollten den Umbau nicht dazu verwenden, um nicht mehr um die Welt besorgt zu sein. Das ist meine Warnung und Mahnung, die ich habe. Also wir lernen wieder Selbstreform aus dem Evangelium, Ökumene statt Rivalität und keine Kircheninklusion. Und dann sagen wir abschließend, solche grunderneuerte Religionen können Quelle der Hoffnung sein. Sie waren das immer für Millionen von Menschen schon. Und die Sehnsucht nach einer geeinten Menschheit in Gerechtigkeit und Frieden, für die Religionen stehen und sich einsetzen, hat nichts an Kraft verloren und motiviert gerade in diesen fragilen Zeiten immer mehr Menschen. Ich denke, das ist ein Hoffnungsruf an die Religionen. Und dann sagen wir, dass, wie Papst Franziskus das auch gesagt hat, in dem Text, den er mit dem Großimam, das ist schlecht hier übersetzt, dem Großimam Ahmad Al-Tayeb aus Dubai veröffentlicht hatte vor der Enzyklika Fratelli Tutti, aber er zitiert das hier, dass Gott alle Menschen mit gleichen Rechten, gleichen Pflichten und gleicher Würde erschaffen und sie aufgerufen hat, als Brüder und Schwestern zusammenzuleben. Das ist sozusagen die Hoffnungsressource in der Welt, diese Fratelli Tutti. Sie gehen gütig um mit dem Papst, das ist völlig top richtig, was er macht, weil er zitiert den Franz von Assisi aus einem Text, den er an seine Mitbrüder geschrieben hat. Aber es ist ein bisschen untauglich als Überschrift über eine Enzyklika in einer Zeit, wo wir um die Rolle der Frauen natürlich ringen. Er hätte schon schreiben können, Fratelli e sorelle tutte, hätte er ja sein können. Ja, wäre wahrscheinlich hübscher gewesen und dann hätte er nicht so viel Sprachärger gekriegt. Aber der Inhalt ist ganz wichtig. Und beachten Sie, und das schätze ich so am Papst Franziskus bei allem Schmarrn, den er auch macht, viele sind auch enttäuscht in der Frage der Frauenordination und des Umgangs mit dem synodalen Weg, da können Sie ihn auch kritisieren, das verträgt er schon. Ja. Aber schauen Sie seine letzten zwei großen Enzykliken an. Fratelli Tutti habe ich ja damals schon zitiert, und die andere können Sie wahrscheinlich wie aus der Pistole geschossen sofort auch zitieren, Laudato Si. Die Ökologie, die Geschwisterlichkeit, und schauen Sie noch einmal die Mega-Challenges an, haargenau die Themen, die der Papst in seinen großen Enzykliken zum Thema macht. Das ist Kirche, Gaudium et Spes, Kirche in der Welt von heute. Und das aus der Leidenschaft Gottes für seine Welt, wie es im Buch Joel heißt. Religionen schüren die Hoffnung, dass die gegenwärtigen Herausforderungen, welche die Welt taumeln lassen, nicht der Todeskampf der Erde und der Menschheit sind, sondern Geburtswehen einer Welt, in der Völker in Gerechtigkeit, Frieden und in Harmonie und mit der Natur leben können. Das ist der Traum unseres Aufrufs. Sie lesen ihn und meditieren ihn noch ein bisschen. Sie können übrigens auch Leute als Petition im Netz, können Sie auch unterzeichnen selber. Ich möchte abschließend noch ein bisschen konkretisieren am Beispiel Frieden, weil uns das ja momentan am stärksten beschäftigt. Und das Thema Frieden war ja schon vor unserem Aufruf und lange vor dem Ukraine-Krieg und lange vor, wo wir noch in Friedenszeiten gelebt haben, Thema der christlichen Kirchen zusammen bei der ökumenischen Versammlung in Basel. Kennen alle, die hier sitzen. 1989, im Jahr des Falls der Mauer in Berlin. Alle großen Kirchen, die CCEE, also der Rat der Europäischen Bischofskonferenz, mit der KEK, der Konferenz der evangelischen Kirchen
in Europa. Wir haben sich zusammengetan und gesagt, wir machen eine Versammlung zum Thema Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und da sehen Sie, wie früh die Kirchen an den großen Themen der Welt von heute dran waren. Also es stimmt nicht, dass alle immer weggeschaut haben und sich nur mit sich selber beschäftigt haben. Vor allem in diesem Bereich war 1994 dann noch in, oder 97 in Graz, dann eine weitere und eine dritte dann in Syrien. Nun, wir haben alle eine sehr kraftvolle Friedenstheologie. Nehmen Sie das gleich zusammen. Darauf muss man einfach hinweisen heute. Das Christentum ist von innersten heraus eine Religion des Friedens. Das beginnt auch schon im Alten Testament. Sie sehen hier links ein kleines Denkmal. Können Sie das noch aufnehmen? Das ist Evgeny Vuketic gemachte Denkmal, das heute vor der UNO steht. Ja, wenn Sie in New York waren, kennen Sie das sicher. Da ist nicht nur der Mann, der mit einem Revolver schießen möchte, aber der Lauf des Revolvers ist verknotet, sodass er nicht schießen kann. Steht auch vor der UNO. Aber dann steht dieses Friedensdenkmal. 1959 von der Sowjetunion der UNO geschenkt. Ja, muss man sich vorstellen. Wieder Ruskinieren. Und das ist ein Denkmal zu dem biblischen Zitat aus dem Buch Jesaja oder fast wortgleich aus dem Buch Micha. Und das kennen Sie sicher, das Umschmieden der Schwerter zu Pflugscharen. Das war das Logo der Friedensbewegung der DDR. Man muss sich das vorstellen, ja. Ob das immer sich eingelöst hat, aber man hat das gemacht. Und der Text ist ja bekannt, dann wird ihm danach der Tage. Das halten Sie auch fest, weil es ist eine Vision, eine endzeitliche, zuversichtliche Vision, dass am Ende der Tage Frieden sein wird. Dann werden Sie Ihre Schwerter zu Pflugscharen verschlagen und Ihre Spieße zu Winzermessern. Keine Nation wird gegen eine andere das Schwert erheben. Und sie werden nicht mehr den Krieg erlernen. Zitat. Altes Testament. Viel gelesener Text. Und dann wird Jesus von Nazareth geboren. Und das haben sie alle im Ohr, weil sie ja gelernte Christinnen sind. Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erde ist Frieden. Bei den Menschen seiner Gnade. Das neugeborene Kind wird als Friedensfürst besungen. Der kommt nicht mit einem Panzer, sondern reitet auf einem Esel. Das müssen Sie mal meditieren. Ja? Hören Sie sich an, steht im Internet die Rede von Adolf Hitler am Heldenplatz 1938. Und die Bilder dazu, wie er mit seinen Pferdestärken hereingekommen ist. Die Sieger Roms sind auf den Pferden eingeritten. Der Friedensfürst reitet auf einem Esel. Ich glaube, das ist Symbolkraft. Friede geht nicht durch Gewalt. Und Friede kommt nicht durch Waffen, sondern durch Gerechtigkeit, durch Dialog. Und das ist die Stärke der Friedensbewegung gewesen und der Friedensdemonstrationen. Das meine ich, stimmt alles. Nur man muss sagen, selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Also unser Chef stieg dann auf den Berg der Seligpreisungen. Waren Sie schon dort oben? Hoffentlich. Es ist ein unglaublicher Platz. Wenn man so runterschaut in das schönste Land der Welt, nämlich Galiläa und der See dort, er hat schon einen guten Platz ausgewählt für die Menschheit, finde ich. Irgendwie privilegiert, er ist nicht in der Sahelzone zur Welt gekommen. Ja auch möglich gewesen wäre. Und Gott sei Dank nicht im Vatikan, wo auch angeblich ist. Also selig, die keine Gewalt anwenden, die werden das Land erben. Nehmen Sie einfach diesen Satz. Ich stelle mir vor, der Kyrill, Patriarch von Moskau, feiert am Morgen Gottesdienst und liest diesen Text in der Bergpredigt. Also eigentlich stelle ich mir vor, dass er dann zum Telefon greift, vor dem Frühstück schon, nach dem Essen. Und diesen herausragenden Christen, wie er ihn öffentlich bezeichnet, den Putin, anruft und sagt, du, Wladimir, ich habe da gerade gelesen. Und das passt überhaupt nicht zu dem, was wir gemeinsam zurzeit in der Ukraine machen. Du mit Waffen und ich mit Rechtfertigung. Das passt nicht. Lass uns doch aufhören. Lass uns doch wirklich Christen sein. Verstehen Sie, was da passieren könnte? Und da komme ich jetzt zu dem Ergebnis, dass wir zwar eine kraftvolle Friedenstheologie haben, aber die nicht hilft. Verstehen Sie das? Sie haben auch sicher schon gehört, die Lehre vom gerechten Krieg. Der Augustinus hat sich damit beschäftigt. Der Weltkatechismus bringt das. Finde ich alles super. Das Vatikanische Konzil zitiert, es ist alles gegen das Völkerrecht, was jetzt passiert in der Ukraine. Die Zerstörung der Infrastrukturen, die Bedrohung und Tötung von Zivilisten, die Entführung von Kindern, das Butscha und Borodinka und wo immer sie hinkommen. Das ist alles Verbrechen gegen die Friedensbotschaft des Evangeliums. Und gegen die Menschlichkeit, auch gegen die UNO-Charta, natürlich. Das muss man heute so klar sagen, ja, weil es die Wahrheit ist. Aber es hilft nichts, wenn wir es sagen. Verstehen Sie mein Problem, das ich habe? Wir müssen eine schützengrabentaugliche Friedenstheologie entwickeln. Und dazu gehört zum Beispiel für mich die Frage, nicht wie können wir einen Krieg rechtfertigen? Wie kann es einen gerechten Krieg geben? Weil diese Lehre ja sich beschäftigt mit einem gerechten Angriffskrieg. Das ist die Lehre des Augustinus. Wann hat mich jemand so beschädigt, dass ich ein Recht habe, diese Beschädigung mit einem Krieg durch militärische Mittel wieder gut zu machen? Das ist die Frage des gerechten Krieges. Aber diese Frage beantwortet überhaupt nicht, wie man aus einem Angriffskrieg herauskommt. Verstehen Sie? Auch die Ratlosigkeit des Papstes, der zunächst sehr gezögert hat. Oder der Regierungen in Europa, die natürlich zuerst gezögert haben und sagen, was machen wir da jetzt? Aber es geht um die Frage nicht, wie kommen wir in den Krieg, sondern wie kommen wir aus dem Krieg. Ich habe das für irre gefunden, dass ich eine Einladung von der Akademie in Moskau, vom Patriarchaten, bekommen habe zu einer Tagung, und ich hatte einen Vortrag über den gerechten Krieg zu halten. Wie kommen wir in den Krieg und wie kommen wir aus dem Krieg? Das war schon in einer Zeit, wo es strengstens verboten war, über Krieg zu reden, weil das nur eine Spezialoperation, eine militärische sein darf, die schon ein Jahr lang mit fürchterlichen Opfern dauert. Also wer entscheidet, wie man zum Frieden kommt? Das ist die schwierigste Frage, die zurzeit zu diskutieren ist. Wer hat die Autorität zu entscheiden, wann gibt es Friedensverhandlungen? Ist das die Salamandenknecht? Sind das die Leute, die sagen, uns wachsen die Preise über den Kopf, die Wirtschaft taumelt? Wer kann das entscheiden? Und ich habe hier eine hochinteressante Passage gefunden bei Johann Baptist Metz, der schrieb über den Vertrag, der leider nicht zustande kam damals, zwischen Begin und Arafat. Die hatten einen Friedensvertrag ausgearbeitet, woraufhin ein orthodoxer Jude den Begin erschossen hat. Haben Sie das noch in Erinnerung? Damit war das Friedensbemühen zu Ende. Und in dem Vertrag drinnen, so zitiert Metz aus Kenntnis, war drinnen, wir werden in Zukunft immer der Leiden der anderen gedenken. Der Leiden der anderen gedenken ist der Weg zum Frieden. Die Autorität der Leidenden, sagt Metz. Also wer entscheidet dann? Das sind für mich jetzt, sage ich einmal, die Mütter in Sibirien, die ihre Soldaten begraben. Verstehen Sie? Das sind die Toten in der Ukraine und die Angehörigen. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter und denke, auch die gesamte Biografie in der Ukraine von den Jungen sind destabilisiert worden. Ich habe Studenten aus Lemberg, mache jede Woche, auch morgen um 9 wieder, lesen wir Fratelli Tutti gemeinsam online. Zwei sind in der Ukraine, eine ist hier in Wien jetzt als Studentin und Stipendiatin des Pastoralen Forums. Wenn Sie irgendwo Geld haben, schenken Sie mir Geld für diese Gruppe, weil die betreuen dann zu Hause irgendwelche welche Projekte mit traumatisierten Kindern und Psychologen müssen sie bezahlen und die Supervision von denen. Sehen, wir können zurzeit punktgenau Geld kanalisieren für solche Projekte, die wirklich unmittelbar 1:1 ankommen. Das ist meine Garantie, die ich Ihnen gebe, wenn Sie was loswerden wollen. Ich kriege auch kein Honorar, sondern eine Spende für dieses Projekt. Da haben wir ausgemacht heute. Die Lebensgeschichten werden destabilisiert. Nehmen Sie diesen Russen zum Beispiel hier, den Kirill, der gerade promoviert, der mich anruft und sagt, er möchte ein Visum, er möchte ausreisen, er möchte seine Doktorarbeit fertig machen können und nicht eingezogen werden in einen sinnlosen Krieg. Gut, sage ich, also ich helfe dir, rufe in der österreichischen Botschaft in Moskau an, ich kenne die Leute, halt, man wird älter und kennt viele Leute, also rufe ich dort an und sage, können Sie denn kein Visum geben? Ein D-Visum wenigstens für ein paar Monate. Geht nicht. Das sind die Leidtragenden des Krieges. Der kann nicht nach Wien kommen jetzt, um sein Doktorat fertig zu machen. Jetzt müssen wir das halt alles online machen und so. Aber er möchte auch weg, dass er nicht eingezogen wird. Verstehen Sie? Ich verstehe das gut. Es sind so viele geflohen aus Russland, über bald 1 Million, die weg sind jetzt. Auch viele Wissenschaftler. Wir kriegen dauernd Anfragen an der Universität, ob wir nicht Lehraufträge für russische Wissenschaftler haben. Weil sie sagen, wir können das, was hier geschieht, im Namen des russischen Volkes nicht machen. Ich habe Ihnen so das Zitat dieser einen Frau, Elisabeth, auch eine Russin, gesagt, wenn ich ein T-Shirt habe mit Peace drauf, aber das war noch viel dramatischer bei ihr. Weil sie war bei einem Privatismus online nicht dabei. Ich rufe sie am nächsten Tag an. Das funktioniert, Gott sei Dank. Ja. Skype und so geht, klappt. Und sage ich, ja, Elisabeth, why didn't you take part? Ja, wir müssen das also auf Englisch machen, aber die sind ja unglaublich sprachbegabt, die Ukrainer, die Russen und so. Also ich bin fasziniert, wenn ich so gut Russisch oder Ukrainisch könnte, ich beneide sie einfach, sind super Leute. Also ich liebe die Russen, ich liebe die Ukrainer, ich sage das jetzt nur dazu, weil das Zukunft ist, dass wir jetzt Vernetzungen machen. Das war die unvernünftigste Äußerung unseres Wissenschaftsministers, wogegen Buzek in den letzten Tagen seines Lebens noch heftig in einem Kurierinterview rebelliert hat, öffentlich, dass der Polacek sagt, wir müssen jetzt aufgrund des Angriffskrieges alle wissenschaftlichen Kontakte mit Russland abbrechen. Sage ich, nein, jetzt müssen sie gerade verschärfen, dass die Menschen in Kontakt bleiben für die Zeit danach. Verstehen Sie, was ich meine? Und ich mache das. Aber demnächst wieder eine Tagung in der Sredensky-Akademie des russischen Patriarchats. Das mache ich gerne. Über die Anthropologie geht es dann nachher. Aber es geht auch um das Menschenbild. Wir werden wieder über das Gute und Böse reden und wo das angesiedelt ist. Und dass es wahrscheinlich zu einfach ist zu sagen, das Böse sitzt im Westen und das Gute in Russland. Das ist zu simpel. Aber diese Story hört man immer wieder. Und jetzt später sagt man ja, entschuldige mich, also mein Mann, IT-Branche, kam am Morgen von einer Dienstreise zurück, fand den Einberufungsbefehl und ist umgehend nach Kasachstan geflohen. Sehen Sie, das sind die realen Geschichten der jungen Generation, der nachwachsenden Generation. Und die sind Opfer des Krieges. Und das Schärfste, was ich Ihnen erzählen kann, das sind die zwei, die ist jetzt in Wien, die Ukrainerin mit ihrem inzwischen 5-jährigen Sohn, der natürlich das Glück hat, jetzt hier in einen österreichischen Kindergarten zu gehen. Das ist eine geschenkte Investition in sein Leben, dass er jetzt Deutsch lernt, wie seine Mutter, die das auch perfekt kann. Und dann erzählt sie, dass am Beginn des Krieges die Familie dann gesagt hat, du hast ein Stipendium, du hast eine Studentenwohnung in Wien, nimm den Buben, 4 Jahre damals, reise nach Wien. Und sie kauft ein Ticket, geht auf den Bahnhof, sitzt 3 Tage in eisiger Kälte im Bahnhof, im Untergrund, weil sie keinen Platz bekommen hat in dem Zug, obwohl sie eine Karte hatte. So stark war die Ausreisewelle damals der Migration. Und dann war sie im Zug, aber der Zug fuhr nicht über Polen nach Wien, sondern über Budapest mussten sie reisen. 5 Tage waren sie unterwegs. Und dann kommen sie in Wien spät abends in die Wohnung. Was macht der 4-Jährige damals? Der setzt sich auf den Boden, räumt sein Spielzeug in eine Tüte und sagt, und jetzt will ich heim zum Papa. Das sind die Geschichten. Jeden Tag müsste Putin eine solche Familie kennenlernen. Jeden Tag. Man muss aus den Leiden lernen. Ja? Und nur so wird es Frieden geben. Wenn wir der Leiden der anderen gedenken. Ich glaube, das ist die sozialethisch beste Regel. Ich misstraue da ein bisschen dem zu schönen Schönwetter-Ethos des Hans König, der sagt, wir müssen die goldene Regel machen. Aber ich habe dann verstehen gelernt, oder zumindest fragen gelernt, warum Hans König mit diesem Friedensethos der goldenen Regel von den Militärs gerade liebend eingeladen worden ist. Und mein Verdacht ist, weil das eine schöne Lehre ist, die nichts hilft. Die faktisch Krieg nicht behindert und nicht beendet. Ja. Ich glaube, dass der Metz recht hat. Gott hört auf den Schrei der Leidenden, heißt es in Exodus 3, 7 bis 10. Eine der schönsten Stellen. Übrigens, Exodus 3 ist Ihnen schon bekannt, alttestamentlich, wie Sie gebildet sind. Gründungsgeschichte Israels. Auszug aus Ägypten. Das, was das jüdische Volk wirklich mit Leidenschaft erzählt, dass Gott uns befreit hat, weil er unseren Schrei gehört hat, den Schrei der Unterdrücker, er ist Auge und Ohr. Und ich glaube, es könnte jetzt auch eine der Aufgaben der Kirchen sein, eine Stimme den Leidenden zu geben. Ja? Und zu erzählen, solche Geschichten, wie ich das bei Ihnen gemacht habe. Ich habe schon gemerkt, dass ich dann ganz betroffen werde im Raum. Weil das betrifft uns, die konkreten Geschichten. Nehmen Sie noch eine abschließende Geschichte. Weil ich glaube, eines der auch wirklich bedrängenden Opfer ist die Fähigkeit gläubiger Menschen zu lieben. Natürlich diskutiere ich dann mit den Ukrainerinnen, ja, und wie wird das danach sein mit den Menschen in Russland? Ich merke auch jetzt schon, dass sie eine Scheu haben, sich registrieren zu lassen in Lehrveranstaltungen, wo die Russen auch dabei sind. Sehen Sie das? Dass sie in der gleichen Lehrveranstaltung sitzen. Und die sagen wir halt, weil wir einen Raum des Vertrauens haben. Und ich sage immer zu den Lehrveranstaltungen, we are an island of peace now. Ja, wir sind so Inseln des Friedens. Das verstehen die schon. Aber die sagen dann, ich kann nicht beten. Ich frage mich immer, warum Gott das zulässt. Und eine andere sagt dann ganz direkt, ich kann mir nicht helfen. Ich hasse die Russen für das, was sie unserem Volk antun. Das sind gläubige griechisch-katholische, diese Frau, die das sagt, eine gläubige griechisch-katholische junge Frau, die wirklich gläubig sind. Ich sage das dazu, weil ich merke, wie unterschiedlich der Glaube der Wiener und der Glaube der Länder darin ist. Die griechisch-katholische Kirche hat ein starkes Glaubenspotenzial. Das muss ich bekennen, wenn Sie dort in die Kirche hingehen, war ich in Lemberg bei einer Tagung. Die sind gerammelt voll, und zwar fünfmal am Vormittag sind die Kirchen gerammelt voll. Ja, verstehen Sie das? In Wien? Ich sage das nur zum Vergleich. Und dann sagt diese junge Frau, unter Tränen sogar, ich kann sie nicht lieben jetzt. Und sie weiß ganz genau, dass das ihrer Gläubigkeit frontal widerspricht. Sehen Sie denn die Realität? Also ich habe sehr gelernt, zurückhaltend zu sein mit frommen Wörtern. Ich spiele Ihnen vielleicht das noch vor. Da war ja so diese Faith-Based Organizations, da war eine Tagung am Stephansplatz und ich war dort dabei. Und wir haben dann diskutiert, da war der serbisch-orthodoxe, der Bischof kam leider nicht, auch aus Angst, hat er Kritik gekriegt, natürlich. Man muss ja einen guten Grund vorweisen können, um den Wahren verheimlichen zu können. Der wollte dort nicht öffentlich als russisch-orthodoxer Bischof in Österreich diesen Krieg kritisieren, was er persönlich tut. Ja? Aber er traut sich das nicht. Verstehen Sie? Das sind auch Realitäten. Wie das Regime bis nach Österreich seine Macht ausübt über die Herzen der Menschen, selbst der Bischöfe. Also mich befremdet das natürlich, aber ich bin nicht in seiner Rolle. Verstehen Sie meine Zurückhaltung dann, wenn ich schweige dann und sage, aber dann haben wir so von allen Kirchen diskutiert. Die griechisch-katholische war vertreten, die serbisch-orthodoxe war vertreten. Es war wirklich ein tolles Gespräch unter Elmar Kuhn. Und dann war eine Diskussion. Und dann steht ein Mann auf. Und das spiele ich Ihnen jetzt auch vor. Und damit hören wir dann auf und fangen an zu diskutieren. Aber das hat mich wirklich sehr betroffen gemacht. Und beachten Sie dann bei meiner Antwort, ich habe dann praktisch nichts anderes als Antwort verwendet, als das, was die Erfahrungen der Versöhnungskommission in Afrika gewesen sind. Oder in Burundi. Der war übrigens dabei, der Verantwortliche von der UNO, saß in der ersten Reihe von mir, der diese Versöhnungsarbeit in Burundi gemacht hat, zwischen den Hutus und Tutsis, wo 1 Million umgebracht worden ist. In kürzester Zeit müssen Sie sich das vorstellen. Ja? Völkermord, wie es im Buch steht. Und dann haben Sie unten, was die Täter lernen müssen, die Opfer lernen mussten und so weiter. Das hören Sie dann mit in meiner Stellungnahme, die ich Ihnen jetzt abschließend vorspiele. Jetzt hören wir, glaube ich, nichts. Also, dann müssen wir das noch einmal schauen, wie wir das hinkriegen.
Ja. Mein Name ist Dietmar Zoder, Verband Österreichische Ingenieure. Die Frage war, was können wir tun? Was kann ich tun, wie die junge Frau, die sagt, ich kann nicht lieben. Dieses Unrecht, dieses Leid, das ich erlebt habe, verhindert mich zu lieben. Und ich habe wunderschöne Ideen heute, nehme ich mit von diesem Abend. Ich habe noch nicht gehört, eine Idee, und wenn ich die sage, geht meistens ein Raunen und ein Aufrühren in der Plenum oder auch sogar im Podium los, wenn ich sage, warum vertrauen wir nicht auf Gottes Heiligen Geist? Warum bitten wir nicht darum, so unser Herz und unser Hirn zu verändern, dass wir den Frieden leben können, trotz des Unrechts, welches wir erlebt haben? Bittet und ihr werdet empfangen. Daher mein Vorschlag, warum tönt nicht aus allen Kirchen, gleichgültig welcher Religion, ständig heraus die Waffen nieder, bitte, Heiliger Geist, hilf uns.
Ich habe von Ihnen gelernt, worum ich in der nächsten Zeit den Heiligen Geist bitten werde. Ich werde ihn darum bitten, dass die Täter zur Wahrheit der eigenen Schuld stehen, dass sie das verursachte Leid wahrnehmen und die Zerstörungen, die sie verursacht haben. Ich werde darum beten, dass das Verlangen nach Gerechtigkeit bei den Opfern nicht aufhört, dass sie nationale Wiedergutmachung, Wiederaufbau und Entschädigung für ihre Opfer verlangen. Ich werde darum beten, dass es uns in der Menschheit gelingt, eine tragfähige Friedensordnung zu schaffen, in der nicht Gewalt über den Recht steht, dass sich die Organe des Völkerrechts, zum Beispiel des Sicherheitsrates, weiterentwickeln, sodass nicht Aggressoren ein Vetorecht gegen sich selbst ausüben können. Und ich werde vor allem den Heiligen Geist darum bitten, dass diejenigen, die die Opfer sind, vergeben. Weil ein Recht auf Vergebung hat man ja nicht. Es ist Größe, wenn jemand vergibt. Und Vergebung ist Gnade. Und darum werde ich beten.
Danke, damit höre ich auf.
Vielen Dank. Wir haben vorher vom Himmelsgeschenk gesprochen. Ich denke, Sie sind ein Himmelsgeschenk für uns und für viele. Sie haben durch Ihre Ausführungen bei mir selber einfach viel ausgelöst, vieles bewusst gemacht, aber auch sensibel gemacht für Dinge, die mir nicht bewusst waren. Sie haben gesprochen von der Sprengklarkraft der Hoffnung durch Vertrauen. Und wir können jetzt nur hoffen, als Gläubige auch, dass diese Selbstvertiefung und Erneuerung der Kirche stattfindet, damit wir zu dieser Hoffnung gelangen können und vor allem zu diesem Vertrauen. Und dafür danke ich Ihnen, dass Sie uns das so bewusst gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Sie haben vielleicht jetzt noch Fragen.
Sie müssen nicht, aber Sie können. Ja, bitte.
Danke für das Abschluss. Wort Way, ja, es freut mich, ein glückliches Lob, dass wir Menschen, dass es viele Menschen gibt, die ihn um diesen Trick fehlen. Denn auch ich habe mir vorgenommen, täglich, bevor ich den Tag beginne, zu sagen, Gott schenke uns den Geist, die Spaltungen beendet, schenke uns den Geist, der zur Einheit führt, schenke uns den Geist, der die Kriege verhindert. Danke.